Think Digital Now. Der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Think Digital Now. Mein heutiger Gast ist Bernhard Baul und für alle, die Bernhard Baul nicht kennen, darf ich ihn einmal näher vorstellen. Aber ich glaube, meine Hörer da draußen kennen Bernhard Baul. Sie kennen mit Sicherheit eines, das ist nämlich der Zirkus Roncalli. Zirkus Roncalli, Bernhard Baul hat ihn 1975 gegründet. Und seit 1978 sitzt der Zirkus in Köln, obwohl Bernhard Baul ein Österreicher ist. Wir werden dann darüber dann auch noch sprechen. Zum Zirkus Roncalli, den ja wahrscheinlich die einen oder anderen von uns mit Sicherheit schon besucht haben oder mehrmals besucht haben, gehört auch noch das Apollo Varieté in Düsseldorf. Es gehört ein Weihnachtsmarkt in Hamburg dazu. In den starken Zeiten, wenn man auf Tournee ist, arbeiten bis zu 500 feste und freie Mitarbeiter für den Zirkus Roncalli. Und ich habe irgendwo gelesen, ja, es sind irgendwo vielleicht 25 Millionen Euro Umsatz oder auch mehr. Rund 250.000 Besucher sehen jedes Jahr die Shows vom Zirkus Roncalli. Und ja, Bernhard Baul bereitet sich auf das Jubiläum vor, denn demnächst gibt es auch dann einmal das 50-Jahr-Jubiläum. Und wir reden genau darüber, was hat den Zirkus verändert von 1975 bis heute und was hat sich sonst noch alles getan und was wird sie in Zukunft tun. Herzlich willkommen, Bernhard Baul.
Hallo.
Bernhard, wenn ich das so richtig gelesen habe, dann war ja eigentlich deine Zukunft ja fast ein bisschen anders vorbereitet. Du solltest in die Baufirma deines Onkels mitunter einsteigen, hast aber dann das alles irgendwie abgebrochen, hast gewechselt in eine höhere Schule für Grafikdesign. Da waren deine ja Mitschüler bzw. Schulkollegen waren Manfred Deichs und Gottfried Hellenwein und du hast eigentlich eine ganz andere Lebensplanung für dich dann entdeckt. Warst dann Art Director beim Profil, dem österreichischen Nachrichtenmagazin seinerzeit, hat heute auch nicht mehr die Bedeutung, und warst auch dann Art Director in einer internationalen Werbeagentur. Aber wie kam es dann dazu, dass du das alles auf die Seite gelegt hast und einen Zirkus gegründet hast?
Naja, ich habe mit 5, 6 Jahren das erste Mal einen Zirkus gesehen und habe gewusst, das ist die große Liebe. Zirkus ist mein Ding, Clowns besonders. Also ich habe damals Grock verehrt und geliebt. Und dann war mir das klar. Meine Mutter hat gesagt, wann du nichts lernst, wirst du beim Zirkus enden. Und das war damals das Bild des Zirkus in der normalen Welt. Und es war mir aber wurscht, über der Zirkus, das ist mein Ding. Und habe begonnen, Zirkusdirektor zu studieren, indem ich zuerst Hoch- und Tiefbau studiert habe, was ich immer braucht habe im Zirkus. Ich habe verschiedene Erfindungen auch gemacht, wie zum Beispiel die Kuppel, die sich elektrisch öffnen lässt, was gar nicht so einfach war, was ich mir ausgedacht habe und ein paar andere Sachen vergessen zu patentieren, aber heute in der ganzen Welt. Und ich habe danach Grafik studiert, war dann mein Studium, wenn man verdient mit Musik, war mit einer Rock'n'Roll-Band unterwegs. Und der Sänger unserer Band in Wien war Lukas Resedaritz. Und habe dann in Deutschland mit ein paar Bands auch gespielt, unter anderem die Lords und so weiter. Und Musik war also immer ein wichtiger Teil meines Lebens. Und dann war ich beim Profil Art-Director, habe meine ganzen Freunde immer mit beschäftigt, Deichs und Helmen für die Cover. Der Spiegel war dann sehr aufmerksam, was wir so machen, und hat dann uns auch beschäftigt, öfters beim Spiegel als freier Mitarbeiter. Und danach war ich Art Director einer internationalen Werbeagentur mit interessanten Kunden von der Römerquelle bis Porsche. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt fängt es an, sich zu wiederholen. Ich war 28. Und der Plafond eines Grafikers war erreicht. Was hätte ich noch machen können? Dasselbe in anderen Variationen. Und ich habe gesagt, jetzt realisiere ich meinen Kindheitstraum, Zirkus. Ich mache einen Zirkus. Das klingt sehr einfach, war es aber nicht. Oh Wunder.
Aber du warst ja fasziniert von den Clowns. Wäre es nicht einfacher gewesen, einfach jetzt einmal als Clown irgendwo zu beginnen, als wir gleich selbst einen eigenen Zirkus zu gründen und zu machen?
Ja, das ist natürlich gar nicht möglich, weil wenn ich zu einem Zirkus gegangen wäre und gesagt, ich möchte Clown werden, hätte ich gesagt, ja, schön und gut, aber also ich musste einen Zirkus zu gründen und mich selber anstellen.
Und den Zirkus hast du zusammen mit André Heller dann gegründet, oder?
Zusammen ist eine gute Umschreibung. Zusammen gibt's mit Heller eigentlich nicht, sondern er kam dazu, als es schon alles im Werden war, wo es schon die ersten Wagen gab, und hat viel versprochen, wenig gehalten. Und der Zirkus hat dann trotzdem am 18. Mai in Bonn Welturaufführung gehabt.
Wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe, sollte ja die Premiere nicht in Bonn sein, sondern in Graz, oder? Habe ich das so richtig gelesen?
Nein, in Graz war die Pressevorführung, also die Pressekonferenz zur Gründung. Die war auch in Graz beim Steirischen Herbst. Und da haben wir nur gesagt, wir machen einen Zirkus. Und dann habe ich ihn gemacht. Und der war dann zum ersten Mal am 18. Mai 76 in Bonn.
Du bist in Lilienfeld ja geboren, warst in Wien tätig, aber die Uraufführung war dann in Bonn und du bist mit dem Zirkus nach Deutschland gegangen, beziehungsweise das war dann in Deutschland. War das besser, als in Wien zu bleiben mit dem Ganzen? War dir gleich einmal klar, du musst gleich in einen größeren Markt wie Deutschland, oder hat sich das aus irgendwelchen anderen Gründen so ergeben?
Solchen Dimensionen habe ich gar nicht gedacht. Aber von Anfang an, in Lilienfeld bin ich geboren, weil das das nächste Spital war. Und meine Eltern haben in Wilhelmsburg gewohnt. Und da war dann das nächste Spital, da bin ich auf die Welt gekommen. Und die nächste Station war dann in Krems an der Donau im Internat. Und von da bin ich nach Wien in die Grafische Lehr- und Versuchsanstalt, in der auch Wolfgang Ambros und weiß nicht, wer da alle war. Also das war so eine wie Kaderschmiede, da sind gute Leute rausgekommen. Und das war eine wichtige Station in meinem Leben. Dann habe ich den Zirkus gemacht und mache ihn heute noch.
Du warst 28 Jahre alt. Woher kam das Geld? Weil einen Zirkus zu gründen, also ist ja, stelle ich mir natürlich auch sehr kapitalintensiv ja mitunter vor. Und mit 28 Jahren, ja, da hat man vielleicht das eine oder andere vielleicht schon erspart. Andere haben es vielleicht mit 28 Jahren noch gut ausgegeben. Aber woher kam dein Startkapital?
Heller hat versprochen Geld. Habe ich mir gedacht, das ist gut. Heller, Zuckerwarenfabrik und Dings und so weiter. Und da ich beim Profil war, kannte ich auch die Raiffeisenbank, wo wir auch zusammengearbeitet haben. Und da war ein Dr. Oertel. Dr. Oertel hat damals Niki Lauda das Geld gegeben, weil seine Eltern ihm zwar hatten, aber nicht gegeben haben, für die erste Formel 1 Geschichte. Und da haben wir gedacht, das ist mein Mann. Und habe den Dr. Oertel gesagt, ich mache jetzt einen Zirkus. Aha, wie, was? Und ich habe gesagt, ja, der Heller macht da auch mit und so. Nichts ahnend, dass da von dem nie was gekommen ist, aber der hat dann gesagt, ja, was braucht's denn? Habe ich gesagt, ja, wir brauchen ein Zelt und okay, gut. Daraufhin habe ich das Zelt bestellt und es wurde beim Steirischen Herbst erstmalig aufgestellt mit Raiffeisen-Logo, dieser Vierspalten. Und bei der Pressekonferenz kam dann Heller im frisch gebügelten Oberall mit Seidenschal, gut parfümiert. Wir haben da aufgebaut, 3 Tage lang, das Zelt, das erste Mal in unserem Leben, und so weiter. Ein paar Artisten geholt, die da auftreten sind. Und dann kam der Heller und sagte, als die Reporter fragten, Herr Heller, wieso heißt der Zirkus Roncalli? Er hat gesagt, wir haben ihn nach dem Papst genannt, Johannes der 23., weil der Papst erinnert mich an einen Clown. Nächsten Tag hat mir der Dr. Oertel angerufen und hat gesagt, schmiert euch das Zeug in die Haare. Wisst ihr überhaupt, was wir für Kunden haben? Das sind alles katholische Bauern. Die finden das überhaupt nicht lustig. Und schon war der erste Sponsor weg. Und ich habe die Schulden gehabt von dem Zelt. So ging's schon mal los.
Und wie muss ich mir das jetzt einmal vorstellen? Du machst in Bonn eine Premiere. Du bist selber, hast in Wien gelebt. Wie muss ich mir das vorstellen, dass man dann das in Bonn macht? Weil da braucht es natürlich, okay, vorher Presse in Graz, aber wieso dann Deutschland? Wieso? Weil die Presse in Graz reicht ja nicht so weit und du brauchst ja dann in Deutschland Presse, Bekanntheit, Werbung und.
Es war natürlich, aufmerksame Leute haben das gelesen, wie zum Beispiel der Herr Nagel, der Leiter des Bonner Sommers, ein Kulturfestival, hat sie gedacht, das ist ein interessantes Projekt, da machen zwar einen Zirkus völlig anders. Und er kam nach Wien und hat gesagt, Herr Paul, ich möchte euch engagieren für den Bonner Sommer, für dieses Festival. Sag ich, ja, dann brauche ich Platz gratis, Strom gratis, Transport gratis und, Ausfallhaftung und so. Und habe mit dem einen Vertrag ausgehandelt, der wirklich gut war. Und wir haben gespielt und es war vom ersten Tag an ausverkauft.
Du hast jetzt gerade erwähnt, Zirkus komplett anders. Jetzt muss man vielleicht einmal ein bisschen erklären, vielleicht noch 1975, 76 war dann die Premiere. Wie war damals der andere Zirkus und wie war Roncalli damals?
Gut, die Zirkusse waren alle gleich. Es gab Elefanten und Nilpferde und vor allem Pferde und alles Mögliche. Und die waren relativ gleich. Es gab im Prinzip keine Regie, sondern da wurde jongliert in der Manege und dahinter haben ein paar Marokkaner im Arbeitsmantel das Requisit für die nächste Nummer aufgebaut. Sehr lautstark. Und die haben gesagt, das geht doch nicht. Im Theater haben wir es auch nicht beim Hamlet-Dialog im Hintergrund. Die Requisiteure bauen das Bühnenbild für den nächsten Akt drauf. Das kann nicht sein. Also war bei uns vieles anderes. Ich sage nur, so im Käfigaufbau für die Löwen haben wir Karl Kraus Zitate vorgelesen und so. Also es war alles das Gegenteil von dem, was man erwartet hat. Und das haben alle interessant gefunden. Es war, das Feuilleton hat sich überschlagen. Es war die Beilage von der FAZ und von der Süddeutschen, waren Sonderbeilagen, seitenweise in Farbe. Es war alles anders. Es war das erste Mal das Theaterlicht im Zirkus. Früher gab es ein paar Halogenstrahler, wie auf Baustellen. Und bei uns war David Hersey von der Royal Shakespeare Company, hat das Licht gemacht. Und solche Sachen. Also das war das Gegenteil von dem, was die Erwartungshaltung befohlen hat.
Das ist aber daraus entstanden, weil du aus einer Künstlerwelt kommst, weil du Grafikdesign studiert hast, weil du Freunde hattest in der Musikbranche, in der Kunstbranche, oder? Kam das daher? Wusstest du, dass du das so machen musstest?
Wäre gar nicht möglich gewesen, dass ich einen Zirkus so schlecht mache, wie die Zirkusse damals waren. Da war ein oranger Plastikvorhang als Bühnenvorhang. Da waren Kostüme, die waren giftgrün und aus Lurex. Und das war alles schlechtester Geschmack. Und die Musik war eine Beatles-Nummer mit Blasmusik, mit polnischer gespielt und so. Also es war der Gipfel an Geschmacklosigkeit, der Zirkus, der normale in dieser Zeit. Und das war gar nicht möglich, dass ich irgendwas so gemacht hätte. Also ich habe von Haus aus schon alles anders gemacht.
Hat es da auch geholfen, jetzt einmal, dass du in der Werbewelt ja schon zu Hause warst, dass du bei einer Werbeagentur gearbeitet hast, dass du beim Profil gearbeitet hast, in der Medienwelt auch, dass du da auch schon die Zugänge hattest, weil du hast ja schon gesagt, wie ihr Covers gestaltet habt für das Profil, ist schon einmal der Spiegel aufmerksam geworden auf euch. Inwieweit hat denn da deine Erfahrung, dein Wissen aus der Werbewelt denn dazu auch beigetragen?
Ja, das war ganz wichtig. Ich meine, wir waren die Haute Volée des guten Geschmacks damals. Man erkannte uns in Wien. Also wir, also Hellmann, Deix und ich und Norbert, das war tonangebend. Also so wie wir das immer das Profil gestaltet haben, Oskar Bronner war damals der Herausgeber, das war schon unglaublich. Ich habe damals gemacht, also ich bin ja, wie gesagt, selber Grafik, ich habe damals gemacht die erste Airbrush-Arbeit. Ein Politiker, den Metallarbeiter-Gewerkschaftsboss, habe ich gemacht als metallenes Stück mit Airbrush. Und das war eine Sensation. Also da waren viele Sachen, waren anbrechend. Natürlich der Zirkus auch.
Wie hat das damals funktioniert eigentlich, die Werbung für den Zirkus? Ist man quasi so, wie man es vielleicht gesehen hat, für mich als Laie mitunter, ja, irgendwann sind so auf den, in Graz mitunter hängen dann die Plakate und auch auf den Zäunen mitunter hängen die Tafel von einem Zirkus. War das diese Art Werbung, die ihr damals auch gemacht habt, oder seid ihr da schon ganz andere Wege gegangen auch?
Naja, die Werbung war ganz wichtig und zwar haben wir Poster gemacht. Und die haben wir von Künstlern gestalten lassen. Das waren Freunde von mir. Zum Beispiel Walter Schmögner war damals also ein wahnsinnsbekannter Grafiker und Maler. Und Jörg Huber hat das erste richtige Roncalli-Plakat gemacht. Das war Sensation. Es wurde gesammelt. Es ist halt bei Versteigerungen, rufen die Preise auf, dass man halt nur schlecht wird. Also das war schon aufsehenerregend alles und anders. Und das Wichtigste war natürlich, Die Medien, wenn die Zeitungen geschrieben haben, vergessen sie alles, was sie bisher über Zirkus wussten, dann waren die Leute neugierig.
Jetzt hast du vorher gesagt, Heller hat nie ein Geld mitgebracht. Raiffeisen hat sich dann wieder zurückgezogen. Du hast gestartet mit einer Menge Schulden, mitunter auch. Wann war dir klar, dass es funktionieren wird? Wann war es so, dass du gesehen hast, okay, die Sache, die Idee, die funktioniert wirklich?
Es war nie klar. Es war ganz einfach, meine Situation war die eines Bergsteigers, der die Eiger Nordwand erklimmt und der mitten in der Wand hängt, weil ich habe losgestartet und es ging los. Aber es war nichts abgesichert, gar nichts. Ich bin ja sogar ohne Seil die Eiger Nordwand hoch und habe gemerkt, das ist jetzt sehr schwierig. Und ich konnte aber nicht mehr nach unten. Das war vorbei. Ich musste nach oben. Und dieser Druck, der hat schon viel bewirkt. Unter hohem Druck entsteht aus Kohle Diamant. Also dieser Druck war schon auch notwendig. Da wird man zu Dingen fähig, die man sich gar nicht selber zugetraut hat.
Ist es dann in Deutschland so weitergegangen, nach der Premiere jetzt einmal in Bonn, dass andere dich angerufen haben, dich kontaktiert haben, gesagt haben, komm doch in unsere Stadt oder wie ist es dann weitergegangen?
Nein, wir haben dann als nächstes Wiesbaden gemacht und das war nicht gut. Und von Wiesbaden sind wir nach München und das war der Durchbruch. Und da war auch dann der Streit mit Heller und wo wir uns von ihm verabschiedet haben.
Jetzt spielt ihr von Hamburg bis über München bis runter südlichste wahrscheinlich.
Wir haben in Moskau gespielt, wir haben in Sevilla gespielt bei der Weltausstellung. Also ja. Wir sind schon ein bisschen rumgekommen. Es war immer interessant und oft wirklich preisgekrönt, von Staatspreis bis Verdienstkreuze jeglicher Art von verschiedenen Ländern. Also da ist schon viel passiert und auch da gab es auch Gott sei Dank Bestätigung.
Du sagtest, in München war der Durchbruch, begonnen in Bonn. Aktuell seid ihr in Hamburg. Ich habe euch in Graz schon mehrfach mitunter gesehen oder zweimal zumindest. Jetzt, was sind so die großen Unterschiede zwischen den Menschen, zwischen den Besuchern in Hamburg, in München, in Wien oder wo auch immer? Gibt's da große Unterschiede? Kann man mit manchen Programmen oder glaubst du, manche Programme funktionieren vielleicht in Norddeutschland vielleicht nicht so gut, wie sie vielleicht in Wien funktionieren? Was waren da deine Learnings oder was hat dich da vielleicht überrascht einmal?
Ich mache ein Programm und dem Programm verlange ich, dass es mich begeistert. Und wenn es mich begeistert, dann glaubt es in jeder Stadt. Und wir haben immer dasselbe Publikum, das sind Kinder, die gerne noch an den Weihnachtsmann glauben. Und die gehen da in den Zirkus und sind wieder Kind. Und das ist in jeder Stadt gleich.
Und das Gleiche?
Aber egal, ob es Kinder sind oder Erwachsene. Und ganz wichtig, ich sage jetzt mal ein Beispiel, guter Clown ist nur der, bei dem der Intellektuelle und das Kleinkind an derselben Stelle lachen, dann stimmt's.
Du warst ja auch selber jahrelang selbst als Clown mitunter in der Manege, denn auch war das so quasi von die Erfüllung deines Kindheitstraumes, wie du gesagt hast, dass du als kleines Kind schon gewusst hast, das wäre was, Zirkus wäre was, du wolltest immer schon Clown sein. War es dann so die Erfüllung deines Kindheitstraumes auch, dass du vor 1500 Menschen, ich glaube, so viel passen rein ins Zelt mitunter, dann den Clown gespielt hast?
Es ist so. Ich habe mir natürlich meinen Kindheitstraum erfüllt mit der Clownrolle und habe die, ich glaube, 30 Jahre gespielt, jeden Tag zweimal. Und habe es gern gemacht und habe es geliebt. Aber ich wollte als Kind immer Clown werden, aber bis dann soweit war, der Zirkus Roncalli startete, habe ich Clowns gesucht und habe gefunden den Clown, den ich als Kind schon gesehen habe im Zirkus Rebernick damals. Und dann habe ich noch einen Weißclown gesucht, habe keinen gefunden, habe aus einem Gala-Clown, der also in Kaufhäusern und so mit singender Säge gespielt hat und den habe ich faszinierend gefunden, habe als Weißclown umgebaut und dann hat der dritte Mann gefehlt. Ich habe gesucht, die Premiere rückte näher. Mein Hauptclown, der Freddy Cotrelli aus Wien, hat gesagt, jetzt müssen wir aber bald schauen, weil wir brauchen einen dritten Mann. Und dann hat er gesagt, wenn wir keinen finden, machst du das. So, ja, schon recht. Und das kam dann so, dass wir keinen gefunden haben. Und dann habe ich gesagt, na gut, ausnahmsweise. Aber nur, bis wir jemanden finden. Und daraus wurden 30 Jahre.
Du bist ja nicht nur dann Zirkusdirektor, sondern spielst ja dann selber, wie du sagst, 30 Jahre lang. Ihr habt, glaube ich, pro Tag 2 Vorstellungen, das an 5 Tagen die Woche. Nicht? So sieht mitunter jetzt das Programm aus. Aber nebenher bist du dann auch Zirkusdirektor, verantwortlich für alles und am Ende des Tages ja auch für die Zahlen. Ist das dann nicht eine wahnsinnig große, ja, zum einen Belastung, aber auch Verantwortung, auch selbst im Programm zu sein, aber auch den ganzen Laden jetzt einmal am Leben zu erhalten?
Es ist erdrückend manchmal und ich musste oft nach der Vorstellung mich ins Auto setzen und in die nächste Stadt, die oft ein paar hundert Kilometer weit weg war, Pressekonferenz, zurückfahren und versuchen, zur Nachmittagsvorstellung rechtzeitig wieder da zu sein. Also das waren schon anstrengende Zeiten.
Weil natürlich auch Ron Kalinet mit deinem untrennbar mit deinem Namen verbunden ist, oder? Also jeder hat ja mitunter erwartet, auch mit dir immer persönlich zu sprechen, oder?
Ja, da war schon eine gewisse Erwartungshaltung da und es war aber irgendwo für mich selbstverständlich, dass das ist halt so. Also rückblickend waren immer die Zeiten, die hart waren und wo auch oft das Geld sehr knapp war, wenn ich mir das alles halt nur vorstelle, wird man halt nur schlecht.
Gab es irgendwann, wie du gesagt hast, das Geld war mal knapp, gab es wirklich dann mal Zeiten, wo das Ganze auch auf der Kippe gestanden ist?
Mehrmals, in den Anfangsjahren auf jeden Fall. Und dann haben wir uns nach und nach irgendwo stabilisiert. Und dann habe ich ja irgendwann gemacht, die Erfahrung, dass ich gesagt habe, da muss man andere Standbeine auch noch haben. Dann haben wir halt Weihnachtsmarkt und dort noch was und Varieté. In Düsseldorf gibt es das Roncalli Varieté, Apollo und so weiter. Aber ich habe gewusst, nur Zirkus allein wird schwer, man muss mehrere Sachen machen. Und das war dann noch mehr Arbeit.
Jetzt machst du bald 50 Jahre Zirkus, aber in dieser Zeit hat sich natürlich auch die Welt wahnsinnig verändert. Jetzt einmal, nicht, weil du hast zu einer Zeit begonnen, da gab es ja in den meisten Haushalten noch Schwarz-Weiß-Fernseher, nicht? Und heutzutage ist alles
anders. Nicht einmal den hatten wir.
Bitte?
Nicht einmal den hatten wir.
Ja, nicht einmal den mit
Nachbarn. Wir gingen zum Nachbarn, Schwarz-Weiß-Fernseher des Monats mit Karl Farkasch.
Ja, aber jetzt ist es doch so, jetzt hast du 24 Stunden Unterhaltung immer auf allen Kanälen. Ne? Da kannst du dich permanent mitunter berieseln lassen. Was treibt denn die Menschen nach wie vor in den Zirkus? Und ist das eigentlich schon immer so geblieben jetzt? Oder welche Veränderungen gibt es denn da beim Publikum? Du hast natürlich gesagt, ja, es sind Kinder vor allem, die natürlich, oder die Eltern, die mitkommen. Nicht? Also meine Kinder sind jetzt 17 und 21. Nicht? Also auch die würden immer gerne noch mitgehen. Und ich würde auch selber ohne Kinder jetzt zu Roncalli gehen, weil ich schon ein paar Mal dort war. Aber wie hat sich das Publikum geändert? Wie haben sich die Erwartungen mitunter geändert vom Publikum her, von euren Kunden?
Also es ist so, das Plus des Zirkus ist, dass es live ist. Wir sind gewohnt, alles, von Kochrezepten bis Erotik über Bildschirme zu konsumieren. Also ich nicht, ich bin für live in jeder Form. Und jetzt müssen wir das einmal verstehen, dass sich da Verschiedenes im Laufe der Jahre verändert, geschmacklich. Und wie soll ich sagen, ich sage jetzt immer nur, was ich gemerkt habe bei der Clown-Nummer, als Clown zu arbeiten, ist im Laufe der Jahre, hat sich geändert, zum Beispiel das Timing. Man könnte, am Anfang haben wir das nur relativ gemütlich gespielt, es musste immer schneller gehen. Pointe auf Pointe, keine Pausen dazwischen, es musste ein gewisses Tempo stattfinden, aber auch im ganzen Zirkusprogramm, das Timing musste schneller gehen, da dürften keine Löcher dazwischen sein. Früher haben das die Leute genossen, dass es ein bisschen ruhig wird dazwischen. Es muss Gas gegeben werden. Das hat zur Folge, dass wir mehr Nummern haben wie früher, weil das zack, zack, zack gehen muss. Und man muss natürlich das Drumherum auch berücksichtigen. Es fängt an bei Sound und geht hin bis zu diese Lichteffekte und andere Effekte. Die sind anders wie noch in den 80er Jahren.
Und ihr habt noch immer eine Live-Kapelle, ne? Also bei euch wird noch immer Live-Musik gemacht.
Natürlich. Wir haben Orchester.
Live-Musik. Ja, finde ich immer ganz toll, ne?
Ja, ich finde, also die nächste Fortsetzung wäre dann, dass die Artisten vom Film kommen oder vom Video. Live, er heißt live für mich. Und das hat natürlich mit Musik auch was zu tun.
Das ist aus meiner Sicht auch eine ganz wichtige Sache. Ne? Das ist schon immer toll, wenn man dieses Vorzelt dann betritt, nicht? Und das alles. Apropos dieses Vorzelt, wo man, wenn man reingeht, schon einmal hinkommt, nicht? Und wie wichtig ist das Thema Zusatzangebote, Merchandising und das alles? Wie wichtig sind diese Einnahmequellen geworden?
Ändert sich überall alles. Also früher hat man Programme kaufen können, dann gab es auch noch Poster und dann gab es die ersten Souvenirs, das waren so Pins. Hauptsächlich zum Aufstecken. Und heute ist das ein ganzer Wagen mit unglaublichen Dingen. Und es gibt da Bücher und was ich. Ich habe gerade meine Memoiren geschrieben, die ersten 50 Jahre. Das ist gerade erschienen im Brandstätter Verlag. Und das ist etwas, was ich unterschätzt habe. Es ist sowas wie eine Beichte und zugleich eine Schälung der Haut. Also man gibt das Innerste nach außen, es tut weh, Erinnerungen tauchen auf, die man gedacht hat, die kann man sich gar nicht mehr erinnern. Also die Memoiren zu schreiben über sein ganzes Leben von der Geburt an bis jetzt, war sehr, sehr mühsam und schmerzvoll, muss ich ehrlich sagen. Das ist aber auch zugleich eine Geschichte, die die Seele heilt irgendwo. Es war interessant. Und was da alles rausgekommen ist und wo ich noch Fotos gefunden habe von Anfang und. Sehr interessantes Buch geworden. Jeder, der das liest, sagt, boah, jetzt verstehe ich viel mehr von Roncalli und von deinem Leben. Also das war wichtig, aber schmerzvoll.
Schmerzvoll?
Das gibt's natürlich im Souvenirshop auch. Und es gibt, ich sage jetzt, hat sich überall was geändert. Zum Beispiel plastikfrei. Es gibt nichts mehr in Plastik, also weder Popcorn noch sonst was. Und es gibt auch vegane Sachen und. Also das war früher, gab es Badl Würstel und eine Flaschen Cola oder Almdudler oder sowas. Und das hat sich natürlich alles geändert.
Du sagst, die Memoiren zu schreiben, das war sehr schmerzvoll oder war schmerzvoll, obwohl du ja, wenn man so sagen willst, sehr erfolgreich bist mit dem Roncalli und deine berufliche Karriere, wenn man sagen will, vom Art Director, vom Profil über einer internationalen Werbeagentur dabei zu sein, Roncalli, die Story Roncalli eine Erfolgsgeschichte ist und trotzdem sagst du, es war schmerzvoll, diese Biografie zu schreiben.
Es war kein Honiglecken, der Weg. Das ist schon mit einem unglaublichen Einsatz und mit einschneidenden Erlebnissen verbunden. Ja, da gibt's halt, fallen einem dann wieder Sachen ein. Ich weiß noch, wie in der Früh sagt jemand, kommt aus dem Büro und sagt, im Übrigen, dein Bruder ist gerade gestorben. Mein Bruder ist mit einem Pferd verunglückt und war dann ein Jahr im Koma und ist dann gestorben. Und das wurde mir quasi mittags gesagt und um 15 Uhr musste wieder alles klauen in die Manege. Das ist etwas, was man schon spürt. Und es gibt dann so Sachen, die dann rätselhaft sind. Normal, ein Clown, wenn er eine Pointe setzt und die Leute lachen, ist es ein Genuss. Ich habe etwas gemacht, die Leute lachen. Und nach dieser Tatsache, dass mein Bruder gestorben ist, hat mir jeder Lacher wehgetan. Es war schmerzvoll. Ich immer dachte, wieso lachen die, wo mein Bruder gestorben ist, sozusagen. Also, und wenn man solche Erinnerungen wieder auspackt und beschreiben muss, das ist wie eine Kur. Da wird einiges zurechtgepackt in der Seele.
Verstehe. Du hast vorher erwähnt, mittlerweile gibt es auch kein Plastik mehr im Zirkus. Es gibt bei euch auch, glaube ich, seit 2018 keine Tiernummern mehr. Ja. War das quasi geschuldet der Zeit, dass wir gesagt haben, Tiere im Zirkus ist nicht mehr zeitgemäß, dass man doch gesehen hat, okay, das Publikum will das vielleicht gar nicht mehr so. Oder war das der ausschlaggebende Grund, auf Tiernummern zu verzichten?
Also man darf sowas nie machen, quasi im Nachtrag, wann schon was klar ist und dann reagiert man. Man muss immer voraus sein. Und ich habe gespürt, schon jahrelang, das mit den Tieren wird irgendwann einmal ein Problem. Und ich habe dann zuerst keine Raubtiere mehr gehabt und dann am Schluss habe ich nur mehr 7 Ponys gehabt. Und dann war eine Sache in unserem Varieté in Düsseldorf, im Apollo-Varieté, war Zauberer. Und der Zauberer hatte ein Goldfischglas mit einem Goldfisch, mit einem Lebenden. Und da haben angefangen die Leute zu beschweren, der arme Goldfisch. Da habe ich gesagt, der Goldfisch, der hat einen Gedankensprung wie eine Eintagesfliege. Der hat nach 2 Minuten alles wieder vergessen. Und der empfindet es auch nicht so, der sieht auch gar nichts. Im Goldfischglas, der wird beleuchtet, sieht er, das Publikum sitzt im Dunkeln. Also es ist alles ein Blödsinn. Und haben wir gedacht, aber ein Signal, wenn die Leute schon stört, ein Goldfisch im Glas. Dann habe ich gesagt, so, nächstes Jahr mache ich kein einziges Tier mehr. Es gibt ja so Tierschutzorganisationen, die dann herumjammern. Aber gedacht, solange ich noch nur eine Maus habe, habe ich keine Ruhe und habe alle Tiere verbannt.
War da eine gewisse Angst auch dabei, wo du dir gedacht hast, okay, da kommen vielleicht ein Teil der Besucher doch nicht mehr, wenn es gar keine Tiere mehr
natürlich,
gibt?
Natürlich, es ist ein Risiko. Ich mir dachte, es waren Leute, die gesagt haben, ja, aber Zirkus und Tiere, das gehört zusammen. Ich liebe ja Tiere. Aber ich habe dann natürlich auch eigene Erfahrungen gemacht. Wir sind in Köln am Neumarkt gestanden, Asphalt, rundherum Autos und Straßenbahnen, den ganzen Tag Lärm und schlechte Luft. Und ich war dann im Pferdestall und habe gedacht, nee, ich möchte kein Pferd sein. Also irgendwie habe ich gemerkt, früher waren nur Wiesen und Bäume und Gehege, wo die Pferde konnten auf der Wiese sein. Das hat sich langsam aufgeregt. Es gab dann nur mehr Garagen und Tiefgaragen und Autobahnen und Straßen. Ich habe gedacht, so, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich keine Tiere mehr mache. Bin dann umgestiegen auf Holographie und die Tiere waren dann dreidimensional, aber künstlich.
Tauchen wir vielleicht nochmal kurz in die Zirkuswelt ein. Wie leicht oder wie schwer ist es denn wirklich, die Nummern noch zu finden? Ist das schwieriger geworden? War es vor 40 Jahren einfacher, gute Nummern zu finden? Oder ist es heutzutage einfacher?
Es war damals leichter, viel leichter. In der heutigen Zeit es waren dann in den letzten Jahren zunehmend Nummern aus der Ukraine oder aus Russland. Und das brauche ich nicht dazu sagen, dass das nicht mehr geht. Also, es gab keinen Zirkus, der ein halbes Programm aus Russland oder Ukraine hatte. Die fallen schon mal weg. So. Mhm. Die anderen Artisten, China ist genauso problematisch und die Visa und die Bürokratie, es ist schwerer geworden. Wir haben dann angefangen, eigene Nummern zu entwickeln und aufzubauen und so weiter. Aber es ist schwieriger geworden, es ist bürokratischer geworden. Es ist eine andere Zeit.
Auch weil es weniger gibt Artisten oder ist das gleich ungefähr geblieben oder kann man sagen, das ist vielleicht auch da draußen nicht eine Welt, wo es einfach weniger wird an Zirkusleuten?
Nein, aber allein schon mal ich denke, wie viele Nummern da waren aus Russland. Heute engagiert keiner mehr Nummern aus Russland.
Klar, ja.
Also immer die halben Nummern waren aus Russland und Ukraine. Und Chinesen sind sowieso schwierig geworden und immer schwieriger und. Also wir orientieren uns jetzt viel am südamerikanischen Raum. Wir haben jetzt Nummern aus Chile und solche Sachen. Das ist interessant, aber auch schwierig mit den Visas und. Also es ist schwer geworden. Die Welt ist so bürokratisch und unlogisch, dass man es gar nicht beschreiben kann.
Du hast gesagt, bei den Anfängen war es so, dass die Plakate mitunter und die Poster bekannte Künstler gemacht haben, denn auch, das war eine andere Werbewelt ja auch, die ist ja digital mitunter geworden. Wie funktioniert heutzutage Marketing und das alles bei euch? Wie funktioniert Werbung heutzutage bei euch in einer digitalen Welt?
Es ist zum Teil einfacher geworden und zum Teil schwieriger. Früher haben wir ein paar Plakate aufgehängt und die Menschen sind gekommen. Jetzt muss ich da Feldzüge im Internet starten, auf verschiedenen Kanälen und Dings. Und es ist auf der einen Seite sind irgendwelche Mädchen, die filmen sich selber beim Zähneputzen und beim Aufstehen und haben hunderttausende Follower. Und wir zeigen jemand, der einen fünffachen Salto in der Luft macht und den fängt und haben nicht so viel Follower. Es ist nicht, dass wir jetzt Neid haben, aber es ist auch nicht ganz logisch. Ich kann mich erinnern, wir haben einmal gemacht vor einem Bahnhof, war ein großer Bahnhofvorplatz und da haben wir Pressekonferenz gemacht und da haben wir zum Beispiel landen lassen einen Heißluftballon, einen weißen, der von innen beleuchtet war, wo drunter eine weiße Fee hing, wie eine Libelle mit Flügel und so, die sie gedreht hat und um sich die eigene Achse und alles. Das war ein unglaubliches Ding. Das ist da am Bahnhofvorplatz gelandet, ja, langsam. Und da waren ein paar so Tafeln, auf denen Werbung war. So kurze Werbespots für alles Mögliche, vom Brot bis Damenbinden. Also diese Werbetafeln mit beweglichen Bildern waren auf diesem Platz und ich habe den Augen nicht getraut, Die Menschen sind aus meiner Fresse gekommen und haben auf diese Werbetafeln gestarrt und haben dieses fremde Wesen, das auf einem Ballon vom Himmel fiel und eine Libelle drunter hatte, war nicht gesehen. Also da war ich weg. Aber das gibt's doch nicht. Ich bringe das achte Weltwunder und die schauen auf einen Film mit Damenbinden. Also das war schon seltsam, zumindest. Und dem muss man Rechnung tragen. Ich muss halt andere Kanonen auffahren wie früher.
Aber es ist nach wie vor erfolgreich. Also es kommen jetzt noch immer gleich viele Besucher, jetzt nach der Pandemie wieder wie vor 10 Jahren oder 15 Jahren. Oder hat sich das vielleicht auch etwas geändert? Muss man größere Städte anfahren?
Es ist jetzt wieder gleich und der Zirkus ist wieder voll und derzeit durfte man ja nicht spielen. Und man muss dazu sagen, das Einzige, was sich geändert hat, man findet schwieriger Menschen, die mit dem Zirkus mitreisen und arbeiten. Also von Beleuchter, Technikern bis hin zu Requisiteuren und so. Also jeder, der das jetzt mitkriegt, soll uns anschreiben, wenn er Lust hat, ein Abenteuer zu erleben, ein echtes, ein richtiges. Nicht nur auf einem Bildschirm, sondern live im Leben. Der soll zu Roncalli kommen und kriegt bei uns einen Job und reist im Wohnwagen durch die Lande.
Ihr seid 8-9 Monate auf Tour unterwegs, wenn ich das so richtig gesehen habe. Dann gibt's eine Winterpause, nicht? Also wie oft kann ich eine Stadt eigentlich bespielen? Kann ich da alle 2 Jahre hin, 3 Jahre? Also das Programm wechselt ja, glaube ich, alle 2 Jahre, 3 Jahre mitunter auch, oder?
Ja, Zwei-Jahres-Rhythmus und so reisen wir auch die Städte an. Wir sind also alle 2 Jahre in München oder Hamburg. Jetzt sind wir in Hamburg nach 2 Jahren. Und diese Tournee ist nach 2 Jahren wiederholt sie sich. Und das ist was einen Sinn macht. Das haben wir über die Jahre auch so entwickelt, dass wir den Zwei-Jahres-Rhythmus anstreben und dann immer wieder ein völlig neues Programm machen.
Du hast gesagt, ihr wart zwar damals in der UdSSR noch, nicht? Ich glaube, das war noch UdSSR damals auch. Ja, und in Spanien, Sevilla, wenn ich das richtig mir gemerkt habe.
Weltausstellung waren wir.
Ja, aber ansonsten beschränkt ihr euch auf den deutschsprachigen Raum, oder?
Wir waren auch in Zürich, wir sind schon immer wieder, wir waren in Amsterdam, also es ist nicht nur jetzt Deutschland.
Aber es gibt ja quasi so einen Mitbewerber aus Kanada, der weltweit quasi Zirkus macht, eine Zirkusshow macht mit Artisten. Das war nie dein Ansinnen, oder?
Nee. Ich weiß nur, wer mir mal gefragt hat, wie viel Flughafen ich im Jahr schon gesehen habe. Habe ich gesagt, Gott sei Dank nicht so viel wie du. Sagt er, ich 60 Stück schon in so und so. Habe ich gesagt, ich bin viel lieber im Zirkus und arbeite als Clown.
Und ihr reist ja auch nicht mit dem Flugzeug, sondern per Bahn, oder? Die gesamte.
Wir sind der letzte Zirkus, der mit der Bundesbahn reist, also auch umweltfreundlich. Aber die Bahn ist nicht sehr geschickt, denkt nicht in die Zukunft, sondern hat alle Verladebahnhöfe abgebaut, Gleise stillgelegt und zwingt die Leute auf die Straße.
Leider, mitunter, ja. Leider. Jetzt habe ich mir eure Ticketpreise auch noch angesehen und die beginnen jetzt, ja, bei 28,60 Euro beginnen die Ticketpreise und gehen rauf bis 88,40 Euro, habe ich gesehen. Und ich war erst kürzlich in Wien bei eben dieser Truppe aus Kanada und habe da fast, ja, Cirque du Soleil, und habe fast 100 Euro bezahlt und bin relativ weit hinten gesessen.
So bin ich davon gekommen, weil normal kostet eine durchschnittliche Karte 200 Euro im Cirque du Soleil.
Wow.
Eben 28. Wir wollen, dass Kinder, Leute, die nicht so viel verdienen, sich das auch leisten können. Und wir kalkulieren arschknapp.
Weil es dir wichtig ist, oder?
Ist mir immer wichtig. Ich war ja selber Kind und bin gerne in den Zirkus gegangen. Und wenn da jemand gesagt hat, 200 Schilling, hätte ich gesagt, habt ihr den Arsch auf, das kann ich mir nicht leisten. Ich will, dass der normale Mensch sich das leisten kann.
Jetzt habe ich auch gelesen, dass alle deine 3 Kinder im Zirkus auch arbeiten. Was finden die so faszinierend am Zirkus mitunter? Denn auch das ist ja fast schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn man, viele finden ja keine Nachfolger für das eigene Unternehmen. Was fasziniert deine Kinder, die in einem Zirkus leben?
Naja, es ist ja so, Zirkus ist nach wie vor eine faszinierende Welt, das Showbusiness. Und wenn er gut gemacht wird und modern, dann finden den Kinder gut, weil die Kinder kommen ja jeden Tag in den Zirkus. Jeden Tag 3000 Zuschauer, die haben ja einen Grund, die werden ja nicht mit Pistole reingezwungen, sondern die lieben das und gehen da rein und die Kinder, sagen wir, sind in einem Paradies aufgewachsen. Musik und Dings, und wenn sie Lust gehabt haben auf Popcorn, haben sie es gekriegt. Und es war diese Welt faszinierend, im Zirkuswagen zu leben und zu gastieren, einmal dort, einmal da, rund um die Welt sozusagen. Das hat die fasziniert und deswegen haben sie auch, ich habe es nie gezwungen, nie gesagt, ihr müsst das und jenes, sondern sie haben sich selber ihr Feld gesucht, wo sie aktiv sind. Und die Lilly hat eine eigene Nummer und die Kinder haben schon Rollschuhnummer gehabt und Trapeznummer, alles Mögliche und lieben das. Und sind Teil der Roncalli-Familie und das Publikum kennt sie und mag sie und sie werden auch die nächste Generation sein, die das macht.
Wird es aus deiner Sicht Zirkus immer geben? Jetzt feierst du bald 50-jähriges Jubiläum mit Roncalli. Zirkus, ich weiß jetzt nicht, wie viele hunderte Jahre es schon Zirkus gibt, aber wird es einen Zirkus in 50 Jahren immer noch geben aus deiner Sicht?
Es gibt den Zirkus seit über 300 Jahren jetzt, den Zirkus, der Reisezirkus, oder auch in stabilen Bauten wie früher. Und solange ich lebe, wird es nur einen Zirkus geben. Aber für die Jahre danach kann ich nichts garantieren, weil es wird alles immer bürokratischer, immer teurer, es wird alles immer fürchterlicher. Und die ganz Jungen machen mir ein bisschen Sorgen, wenn sie mit ihren einheitsweißen Turnschuhen durch die Stadt stolpern, mit einem Handy vor der Nase und gegen Laternenpfähle rauchen. Also irgendwie fehlt mir da ein bisschen Seele, Herz und Leidenschaft. Wir waren damals Musiker und wir haben Rock'n'Roll gemacht und haben uns da eigene wir wollten nicht, dass alle dasselbe anhaben, wir wollten anders ausschauen. Wir haben alte Uniformen beim Trödler gekauft und sind damit herumgerannt, weil wir anders sein wollten. Heute wollen sie alle gleich sein. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
Aber ich glaube, wenn die dann einmal Kinder haben, wollen sie trotzdem mit ihren Kindern wieder in den Zirkus gehen, oder?
Es ist ja wellenförmige Bewegung. Es geht ja ein Auf und Ab. Ich hoffe und bete dafür, dass es weiter die Fantasie und die Poesie und solche Dinge spürbar sind bei den Menschen.
Abgesehen jetzt von der Bürokratie, die du mitunter meinst, nicht, und so, dass vielleicht eine Bundesbahn nicht mehr so flexibel ist und nicht so mitgehen will, wenn man mit dem Zug reisen will, mitunter mit einem Zirkus, den auch. Aber was sind so jetzt vielleicht so nächste Herausforderungen, die du so siehst, wo du sagst, okay, da müssen wir ein bisschen drauf schauen. Das sind so Sachen, die wir für uns noch die nächsten 2, 3 oder 5 Jahre erledigen müssen jetzt als Herausforderung.
Die Grünen machen mir Sorgen. Es ist ja so.
Obwohl du keine Tiere mehr hast, obwohl du mit dem Zug reist.
Nein, es geht darum, zum Beispiel Wärmepumpe. Ja? Und jetzt haben wir im Zirkus Wohnwagen. Da können wir keine Wärmepumpe einbauen. Wir müssen auch das Zelt heizen. Da können wir keine Wärmepumpe einbauen. Ja? Und wie soll das gehen in Zukunft? Die Kosten wären unbezahlbar. Sind jetzt schon fast unbezahlbar. Und so wie es geplant ist von den Politikern, soll dann ja Gas und Öl immer teurer werden. Aber wir können ja nicht mit Pellets oder Wärmepumpen in die Erden bohren. Das geht ja nicht beim Zirkus, wir müssen ja reisen. Und da zum Beispiel ist eine Sache, wo ich sage, wie soll das funktionieren? An uns hat keiner gedacht, dass sie jetzt den Leuten, die es geschafft haben, ein Leben lang zu arbeiten und ein Eigenheim zu haben, denen sagen, reist's. Gerade hat's geheißen, steigen Sie um von Öl auf Gas. Und jetzt sind Sie umgestiegen gerade auf Gas. Und man sagt, nein, Gas jetzt auch nicht. Da sind so viele Ungereimtheiten. Es gibt aber so Randgruppen wie uns, den Wanderzirkus, die sagen, wie sollen wir das Problem lösen? Das geht nicht. Also, und solche Sachen werden die Zukunft bestimmen, was alles nicht geht. Was man alles nicht leisten kann. Die Kosten werden unglaublich werden.
Und das ist schade, nicht? Weil das Ticket, nicht? Oder die Eintrittskarte jetzt unter 30 Euro noch liegt, nicht? Und das wäre wünschenswert, wenn das so bleiben kann, wie du es sagst, damit jeder die Möglichkeit hat, in den Zirkus zu gehen, nicht? Ja. Mit Kindern oder einfach nur, weil er Freude dran hat.
ja, es wird vieles schwierig werden. Vieles ist ungereimt und nicht bedacht und vor allem nicht an alle gedacht. Also bei diesem neuen Heizungsgesetz hat man an alles Mögliche gedacht, aber an einiges auch nicht, wie zum Beispiel den Zirkus.
Jetzt gehen bei uns in Österreich, wissen wir ja, nicht, gesetzliches Pensionsantrittsalter 65, nicht, sogar Generaldirektoren gehen ja mit 65 mitunter in Pension auch, nicht, manche auch schon früher. Du bist aber Zirkusdirektor. Für einen Zirkusdirektor gibt es keine Pension, oder?
Nee, ich habe einmal gefragt, ohne geringer Renten kriege ich eigentlich auch eine? Nein, weil ich selbstständig war, muss man bestraft werden. Aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt 76 und hoffe, ich bleibe nur lang gesund und ich arbeite dann bis über 100 natürlich.
Das würde ich mir wünschen auch, nicht? Also, dass es dir gesundheitlich so lange so gut geht auch, nicht? Und vor allem deine Ideen. Nicht? Also ich werde sie auf jeden Fall noch jahrelang verfolgen und ich hoffe, ihr seid dann demnächst auch wieder mal in Graz oder in Wien. Damit ich das
ja,
auch wieder mal.
Nächstes Jahr sagen wir Wien, Graz, Linz.
Ah, ja. Schön. Wunderbar. Wunderbar. Also Graz werde ich auf jeden Fall mit dabei sein.
Ja. Ja.
Lieber Bernhard, herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für das fantastische Interview und den Einblick in eine Zirkuswelt, in eine, ja, ganz, ganz andere Welt mitunter. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke für deine Zeit und an das zukünftige Publikum, das zugehört hat, schöne Grüße.
Ja, liebes Publikum, liebe Hörer, wir packen noch etwas in die Shownotes rein, nämlich wir packen noch das Buch rein von Bernhard Paul, nicht, wo ihr das denn kaufen könnt und das alles mit dazu und natürlich auch die nächsten Termine. Ich glaube, aktuell sind sie in Hamburg. Sie sind dann noch ein bisschen im Norddeutschland, gehen dann runter heuer noch bis München, habe ich gesehen. Ja. Nicht, also ist auch heuer noch im Programm und nächstes Jahr, wie er erwähnt hat, in Wien, in Graz und in Linz. Und ich kann es nur empfehlen, ich bin sicher mit dabei. Es ist mir ganz egal, ob meine Kinder mitgehen oder nicht. Ich gehe auf jeden Fall hin, weil mich fasziniert diese Welt immer wieder. Das war eine weitere Ausgabe von Think Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann.